In Wirklichkeit habe ich nie dran gedacht, ein Buch zu schreiben.
Susanne Kuhn, die Halbschwester von Thomas Bernhard.
Ich habe gedacht, ich muss das einmal für meine Tochter aufschreiben, weil das sicher für sie interessant ist, was den Thomas anbelangt und die ganze Familiengeschichte, weil sie da ja vieles nicht wusste und auch nicht weiß. Und der Ausschlag war wirklich dann das Zusammentreffen mit dem Nikolaus Mahler und dass man ein Buch machen könnte ohne Fotos, wie es so üblich ist, von der Wiege bis, ja. Und einfach nur diese Zeichnungen, die mir halt besonders gut gefallen haben oder immer noch gefallen. Und ich habe eben spaßhalber zum Herrn Mahler gesagt, wir sollten ein Buch zusammen machen. Habe es dann auch später wieder zurückgenommen. Und 6 Wochen später hat er mir aber dann Zeichnungen geschickt. Und so hat es dann angefangen. Nur diese 3 Wochen in Torremolinos, das war für ein Buch zu wenig. Und irgend so ein Heftel soll es ja nicht werden. Und irgendwie bin ich dann schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen auch. Und dann habe ich Gott sei Dank den Herrn Mittermeier dazu bringen können, dass er mit mir dann den 2. Teil des Buches macht, also ein Gespräch.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Susanne Kuhn. Der Anlass, das Buch 3 Wochen mit Thomas Bernhard in Torremolinos, erschienen im Korrekturverlag. Thomas Bernhard, einer der größten Dichter der österreichischen Nachkriegsliteratur, war ein schwieriger Mensch. Vor 95 Jahren, genau gesagt am 9. Februar 1931, wurde er in Heerlen in den Niederlanden als nicht-eheliches Kind geboren. Seine Mutter Hertha Bernhard, Tochter des Salzburger Schriftstellers Johannes Freumbichler, war in dieser Stadt als Haushaltshilfe tätig. Es war kein leichtes Leben, das sie führte. Im Herbst schickte Hertha Bernhard ihren Sohn Thomas zu ihren Eltern nach Wien. Dort lebte er mit seinen Großeltern mütterlicherseits im 16. Wiener Gemeindebezirk. Die schlechte finanzielle Situation veranlasste seine Großeltern 1935, gemeinsam mit dem damals 4-jährigen Thomas von Wien nach Seekirchen am Wallersee zu ziehen. Das war ganz in der Nähe des Geburtsortes seines Großvaters in Hennendorf. Für Thomas Bernhard brach die glücklichste Zeit seines Lebens an. 1936 heiratete seine Mutter in Seekirchen den Wiener Friseurgesellen Emil Fabian. Sie übersiedelten 1937 nach Traunstein in Oberbayern. Dort wurde 1938 Thomas Bernhards Halbbruder Peter Fabian und 1940 seine Halbschwester Susanne Fabian geboren. Sie trat im Winter 1988 mit dem schwerkranken Thomas Bernhard seine letzte Reise nach Spanien an. In ihrem Buch 3 Wochen in Torremolinos erzählt sie davon. In unserem Gespräch geht sie weit darüber hinaus, erzählt über ihr eigenes Leben, über die Stellung der Frauen im Hause Freumbichler, im Haus des herrischen Großvaters und der Beziehung zu ihrem Halbbruder Thomas Bernhard.
Mit einem Mädchen konnte wahrscheinlich nicht viel anfangen. Dann war ich ja 9 Jahre jünger und der Peter 7 Jahre. Aber immerhin war er eben auch ein Bub und dann ging es für ihn. Aber bewusst ihn wahrgenommen habe ich dann praktisch, wie er gar nicht mehr zu Hause war. War ja auch lange Zeit eben in der Lungenheilstätte, einmal dort, einmal da. Er war viel außer Haus, er war gar nicht so viel da.
Hat ihn das auch zum Einzelgänger gemacht oder war das Genie Thomas Bernhard, das sich zurückziehen musste, um schreiben zu können?
Naja, ich habe einmal zu meinem Bruder gesagt, zum Peter, der Großvater war der große Seelenzerstörer. Und er hat dann gemeint, ja, der Thomas hat's anders gesagt, wir sind alle schwierige Charaktere. Wobei ich das für mich nur in geringem Maß glaube, also was mich anbelangt, weil ich auch nicht so wichtig war. Man konnte mich nicht so zerstören, im Grunde genommen.
Vielleicht auch, weil Susanne Kuhn im Alter von 9 Jahren mit einem Kindertransport nach Saragossa verschickt wurde. Organisiert wurde diese Verschickung für Kriegs- und Nachkriegskinder von der Caritas.
Also das Wort verschickt, auf das habe ich bestanden. Man ist wirklich wie ein Paket verschickt worden. Meine Eltern wussten zwar, in welche Stadt ich komme in Spanien, aber nicht zu welcher Familie. Und das hat mich im Nachhinein schon irritiert, weil die Mutter hat die schlechtesten Erfahrungen gemacht damit. Die wurde auch verschickt, oder es hat geheißen, also eine Art Ferienaufenthalt. Und in Wirklichkeit hat sie nur arbeiten müssen. Das hätte mir in Spanien genauso passieren können. Man weiß nicht, wer diese Eltern sind. Und dann 11 Monate, das erste Mal 11 Monate dort zu verbringen, und die Eltern wissen nicht, bei wem man ist, das ist eigentlich schon ein bisschen seltsam.
Zu wem sie kommen, wussten auch sie nicht. Nein. 2 Familien haben ja dann um sie geworben.
Ja, ich habe blonde, dicke Zöpfe gehabt und blaue Augen. Das hat wahrscheinlich schon viel ausgemacht. Und die beiden Familien haben zeitlang gebraucht, bis sie sich einig waren, wer mich bekommt. Was da ausschlaggebend war, das weiß ich nicht, da war ich nicht dabei.
Waren Sie glücklich in dieser Familie?
Ich war sehr glücklich. Ich war anfangs sehr reserviert der Mutter gegenüber. Ich glaube, das kommt auch daher, ich habe ja eine Mutter gehabt und plötzlich war sie sozusagen meine Mutter und sie war so überfürsorglich, das habe ich überhaupt nicht gekannt von zu Hause. Das ist mir irgendwie auf die Nerven gegangen. Wenn wir über die Straße gegangen sind, sie hat mich am Arm gepackt und habe gemerkt, sie zittert. Und da habe ich dann immer abgewartet, wenn es soweit war, dass wir eine Straße überqueren mussten, dann bin ich losgerannt und sie ist natürlich ziemlich erschrocken. Das sind halt so Dinge, die machen Kinder gern, glaube ich.
Ja.
Aber ich habe sie dann wirklich auch gern mögen. Sie waren unglaublich liebenswürdig zu mir. Es waren zwar nur erwachsene Kinder da, aber in der Nachbarschaft hat es dann schon Kinder gegeben, mit denen ich spielen konnte. Und sie waren sehr fürsorglich, wirklich. Und mir hat einfach diese spanische Lebensart, die hat mich schon begeistert. Und die Sprache, muss ich sagen, die Sprache. Und weil ich die Sprache so gern mag, weiß nicht, ob man das sagen kann, habe ich mir auch die Sprache gemerkt. Ich meine, das war 49, 50 und ich konnte immer noch Spanisch. Ich kann es auch jetzt, ich mache zwar jetzt einen Spanischkurs, damit ich das ein bisschen perfektionieren kann, weil das, was ich mir gemerkt habe, das ist ein Kinderspanisch. Da ist das Vokabular nicht allzu groß.
Ich bewundere Sie. Ich habe gehört, dass Sie jetzt wieder Spanisch...
Ja, ich mache einen Spanischkurs. Ist sehr schwierig, muss ich sagen. Ich habe mir es nicht so schwer vorgestellt. Es sind immer mehr Ausnahmen von den Regeln. Also man muss sehr viel auswendig lernen. Und in meinem Alter merkt man sich das nicht mehr so.
Aber es ist ein gutes Training fürs Gehirn.
Ich mache es einfach gern. Ja, ja, natürlich. Es ist besser als jedes Gehirntraining. Es gibt ja so Kurse, Gedächtnistraining. Ich mache es halt und lerne nebenbei noch Spanisch.
Chapeau, chapeau. Wie Sie zurückgekommen sind, war Ihr Bruder bereits 18 Jahre alt. Das ist ja doch auch eine sehr prägende Zeit für beide Geschwister. Ihre Mutter war verstorben, sie konnten sich nicht mehr verabschieden. Also ein sehr traumatisches Erlebnis für so ein junges Mädchen. War Ihr Bruder damals eine Bezugsperson?
Also da muss ich sagen, ich war 2-mal in Spanien. Zwischen den beiden Verschickungen, wenn ich dabei bleiben kann, waren 8 Monate. Ich war 8 Monate zu Hause. Meine Mutter war damals schon bettlägerig. Und ich habe eigentlich alles mitbekommen, was mit ihr so los war. Die Schmerzen, und sie war verwirrt, man konnte nicht mehr wirklich mit ihr reden.
Aufgrund der Medikation wegen der Krebserkrankung.
Medikamente. Und beim zweiten Mal, wie ich zurückgekommen bin, da war die Mutter ja schon lange tot. Also ich habe das erst erfahren, kurz bevor ich zurückgefahren bin. Und wie ich heimgekommen bin, war mein Vater da und meine beiden Brüder. Also die Großmutter, die war schon weg, die ist nach Hendorf gezogen. Und meine beiden Brüder, Thomas und Peter, also ja, Ich war so verzagt und die haben sich halt ihre Späße mit mir gemacht. Und der Vater, muss ich sagen, die erste Zeit hat er sich sehr bemüht. Er wollte mich beschützen, wahrscheinlich auch vor den beiden Brüdern, und war eine Zeit lang verständnisvoll und wirklich auch liebevoll zu mir, aber das hat er nicht durchhalten können. Ich glaube, er konnte mit dem Dirndl, wie man gesagt hat bei uns, einfach nichts anfangen.
Die Familiengeschichte von Thomas Bernhard ist nicht einfach zu erzählen. Zu verworren sind die Umstände, zu dramatisch die Einzelschicksale der Familienmitglieder. Geprägt hat sie der Großvater Johannes Freumbichler, ein österreichischer Heimatschriftsteller, dem der Ruhm zeitlebens versagt geblieben ist. Er setzte sich aber für das Talent seines Enkelkindes Thomas ein.
Also für den Thomas hat sich das einerseits sehr positiv ausgewirkt, weil der Großvater und auch die Großmutter haben ihn wirklich ernst genommen. Sie haben auch versucht, ihn zu fördern. Aber in späterer Folge, wenn ich drüber nachdenke, der Großvater war der Bestimmende, also er hat alles bestimmt. Und so wie der Großvater mit seiner Tochter umgegangen ist und die Mutter dann mit dem Thomas, da zieht sich schon eine sehr negative Linie durch.
Kein Wunder, dass schwierige Charaktere dieser Familienkonstellation entsprungen sind. Haben Sie darunter gelitten?
Also wenn Sie jetzt meinen, unter dem Großvater gelitten, also keinesfalls. Ich habe das alles nur sehr komisch gefunden, was da für ein, wie ich geschrieben habe im Buch, ein Brimborium mit ihm gemacht wurde. Also das war für mich eigentlich nur seltsam. Aber später dann, ich bin mit dem Thomas sehr gut zurechtgekommen noch in jungen Jahren. Er hat mich ja öfter besucht, wie ich nicht mehr zu Hause war. Aber je bekannter er geworden ist, dann wurde es für mich immer schwieriger, weil ich einfach, ja, ich habe in einem ganz anderen Umfeld gelebt und ich habe immer Angst gehabt, ich mache was falsch oder einfach, ich sage was Verkehrtes. Die Angst war immer da, aber bewundert habe ich ihn sowieso. Und ich habe den Thomas wirklich sehr gerne mögen. Weiß nicht, ob man das sagen kann. So in jungen Jahren habe ich so ein bisschen einen Anflug von Verliebtheit gehabt. Also der Thomas war für mich, den habe ich einfach gern gehabt.
Später kam großer Respekt dazu und die Sorge, etwas verkehrt zu machen. Die Zuneigung aber blieb. Das war wohl eine Grundvoraussetzung für die Reise mit Thomas Bernhard in den Süden. Krankheitsbedingt flüchtete er in den Wintermonaten entweder nach Portugal oder nach Spanien. Gegen Ende seines Lebens sollte es Torremolinos sein. Susanne Kuhn begleitete ihn.
Ich bin ein sehr praktischer Mensch. Ich kann unglaublich gut improvisieren, weil ich das ein Leben lang musste. Ich habe kein Geld gehabt oder sehr, sehr wenig. Und dann muss man halt schauen, muss man sich was einfallen lassen. Und das hat auch dem Thomas sehr imponiert, weil ich ihm oft helfen konnte, so spontan in irgendeiner Situation, wo er nicht imstande war dazu, da ist mir immer was eingefallen. Und das hat ihm, glaube ich, ganz gut gefallen.
3 Wochen lang hat Susanne Kuhn ihr Improvisationstalent im Süden Spaniens unter Beweis gestellt, Launen ertragen und ihre Ängste nicht gezeigt. Die Flugangst beispielsweise oder die Angst, in einen Lift steigen zu müssen. Erst recht die Angst, aus einem Fenster eines hochgelegenen Stockwerks zu blicken.
Da war der Druck so groß bei mir, dass ich ihm das auch gesagt habe. Ich kann so hoch nicht wohnen, also im 9. Stock.
Es gab aber noch andere Hürden für Thomas Bernhard und Susanne Kuhn, die mitten in der Nacht aus Österreich kommend in Torremolinos in das Hotel am Strand eincheckten.
Wir hätten gern gehabt, dass sie die Koffer nach oben bringen. Die haben dann gesagt, no service, und dann waren wir selber zuständig. Und ich habe Thomas gleich gesagt, Thomas, da hier oben kann ich nicht wohnen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich so hoch oben bin, das Haus kippt. Ich kann auch auf keinen Balkon gehen, der frei steht. Da hat er überhaupt nichts dagegen gehabt. Ich war dann im 2. Stock und der Thomas im 9., weil er hat sich sehr wohl gefühlt oben. Nur das hat den einen Nachteil für mich gehabt, dass ich halt sehr weit hinauf gehabt habe. Und Lift fahren wollte ich auch nicht. Ich weiß nicht, woher bei mir die vielen Ängste kommen, die Höhenangst und Flugangst, vor Meerangst, mit dem Schiff unterwegs sein. Das wäre gar nichts für mich. höchstens irgendein Paddelboot. Ich muss das Gefühl haben, ich kann noch zurückschwimmen. Aber das geht natürlich dann bei großen Schiffen immer.
Offenbar sind Sie eine gute Schwimmerin und schwimmen gerne. Sie sind ja Thomas Bernhard zuliebe auch in den Swimmingpool gegangen, obwohl er eiskalt war, um ihm die Freude zu machen, Sie noch einmal schwimmen zu sehen.
Dass es so kalt ist, das wusste ich vorher nicht. Und ich schwimme gern, bin immer gern geschwommen. Und der Thomas sagt, ich kann nicht mehr schwimmen gehen, also bitte, das musst du für mich machen. Dass er mir zuschaut, war natürlich klar. Wenn er mir nicht zugeschaut hätte, wäre ich schleunigst wieder raus aus dem Wasser. Das hat nur 12, 13 Grad gehabt. Und das war schon sehr, sehr kalt. Aber durch die Konzentration, um nicht unterzugehen in dem eiskalten Wasser, bin ich so regelmäßig geschwommen. Und anscheinend schön, dass der Thomas eben gemeint hat, ich habe noch nie einen Menschen so schön schwimmen gesehen, was mich natürlich dann im Nachhinein sehr gefreut hat.
Sie haben sehr viel gemacht für Ihren Bruder Thomas.
Ich war froh, wenn ich was tun konnte für ihn, wenn man mir das erlaubt hat, weil von mir aus habe ich mich da nicht vordrängen können. Ich habe immer nur das gemacht, was man sich von mir gewünscht hat oder mir zugestanden hat.
Manchmal ging Susanne Kuhn dabei über ihre Grenzen, zum Beispiel als Thomas Bernhard mit ihr Schuhe kaufen ging.
Naja, Schuhe kaufen, das war erstens einmal etwas, was er immer gern gemacht hat, war auch eine Möglichkeit, sich wieder irgendwo hinzusetzen und auszurasten. Und naja, wenn die Schwester dabei ist, dann kriegt die eben auch Schuhe, aber nicht die, die ich wollte. Also die hat mir nicht ich mir ausgesucht, sondern die hat er bestimmt, weil ich habe drauf geschaut, sind sie straßentauglich? Wie lang halten die Schuhe? Kann man auch im Schnee gehen oder wenn es regnet im Sommer? Und das war für ihn kein Kriterium. Er hat halt die besten Schuhe ausgesucht. Ich hätte gar nicht gewusst, dass sowas gibt. So besonderes Leder und die waren sicher dementsprechend teuer, aber das hat dann keine Rolle für ihn gespielt.
Mit Absatz?
Ein kleiner Absatz, ja. Aber der Schuh war an sich ziemlich altmodisch. Da hat er sich ja auch noch lustig gemacht drüber. Das war sehr hart. Und das war die Art und Weise, wie er oft mit Menschen umgegangen ist. Speziell, wenn man zu dritt war. Eine oder einer war dann das Opfer. In dem Fall war ich das Opfer, das Einzige, das zur Stelle war. Warum er das gebraucht hat, weiß ich nicht. Er hat einen dann wirklich sekiert. Ich glaube, er wollte einfach wissen, wenn er solche Dinge gemacht hat, wie steht der Mensch zu mir? Was kommt zurück? Wehrt er sich oder wehrt er sich nicht? Das war in irgendeiner Weise, ich bilde mir das ein, eine versteckte Art von Liebeswerben. Was kommt da jetzt raus dabei? Denn dass er mich da vorführt vor dem ganzen Personal und dass das für mich unangenehm ist, das hat er sicher gewusst. Und ich habe aber nicht sofort reagiert. Ich war sowas nicht gewohnt. Ich habe es von anderen bemerkt, dass er das macht, aber mit mir hat er es noch nie gemacht vorher. Da war immer ein anderes Opfer zur Stelle und ich bin gut davongekommen. Aber diesmal hat es eben mich betroffen. Und ich habe mir dann wirklich gedacht, also 3 Wochen, es war ja ganz am Anfang, aushalten, so eine Art und Weise, und das hätte er auch sicher so weitergemacht, das war für mich unmöglich. Und irgendwie habe ich anscheinend meinen Mut zusammengenommen und habe ihm gesagt, dass ich nicht bleibe, dass ich nach Hause fliege.
Und das hat ihn erschüttert?
Ja, im Augenblick hat er es ja gar nicht ernst genommen. Er hat gar nicht reagiert drauf. Das war am Abend. Und am nächsten Tag in der Früh ist er dann im Zimmer erschienen und hat eben gemeint, na, hast dich wieder beruhigt, hat er gesagt. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich mich nicht beruhigt habe, dass ich es ernst gemeint habe. Das habe ich dann schon gemerkt. Also da hat er große Angst gehabt. Der hat es dann auch ernst genommen. Und es wäre aber für ihn eine Katastrophe gewesen und für mich im Nachhinein gesehen auch, wenn er es wirklich gemacht hätte. Also das hätte man nie im Leben verzeihen können. Aber das habe ich Gott sei Dank verstanden. Ich muss bleiben.
Susanne Kuhn hätte es sich nie verziehen, den nach Atem ringenden Halbbruder allein zurückzulassen. Sie machte mit ihm auch kleinere Busreisen.
Es war insofern schwierig. Er hat immer nach Luft gerungen. Wir sitzen im Bus und er hat immer das Fenster aufgemacht. Und der Herr, der hinter ihm gesessen ist, hat es wieder zugemacht. Und auch dieses nach vorgehen im Bus, wenn man aussteigen will, das ist für jeden irgendwie schwierig. Muss man schauen, dass man sich irgendwo anhalten kann. Und für ihn war es vielleicht noch schwieriger. Und einmal ist es ja passiert, dass wir dann bei der Haltestelle durchgefahren sind. Und dann bin ich halt doch zum Busfahrer dann endlich nach vor und habe dem klar gemacht, dass wir aussteigen müssen. Und er hat uns dann auch aussteigen lassen, nur waren wir sehr weit vom Hotel weg. Auf jeden Fall zu weit, um zu Fuß zurückzugehen.
Und noch dazu auf der anderen Straßenseite und eine Schnellstraße ging durch.
Schnellstraße, ja. Also wir mussten die beiden Fahrbahnen überqueren, dass wir an ein Taxi kommen. Wie das geklappt hat, weiß ich eigentlich gar nicht mehr, aber vielleicht ist zufällig eins vorbeigefahren. Weil telefonieren, das war ja nicht so. Damals gab es kein Handy. Da war er schon auch in irgendeiner Weise fürsorglich. Er hat mich unterm Arm genommen und gehalten und gesagt, wenn es geht, also wenn die Bahn frei ist und wenn ich los habe, dann gehen wir los, laufen wir los. Also von Laufen war natürlich keine Rede, aber wir haben es geschafft. Dann mussten wir aber die Mittelleitschiene überqueren. Und das war auch ein bisschen anstrengend. Und dann aufpassen, dass einem nicht die Zehen von der anderen Seite weggefahren werden. Und die zweite Fahrbahn haben wir auch noch geschafft.
Was bleibt im Rückblick von dieser Reise an Erinnerung?
Es war sehr schwierig, sehr fordernd für mich, aber eine wirklich besonders wichtige und schöne Begegnung mit dem Thomas. Weil ich Dinge an ihm feststellen konnte, das habe ich ihm nicht zugetraut. Er war manchmal eben ein ganz, ganz normaler Mensch am Ende seines Lebens, dem es nicht gut geht. Und er hat einmal gesagt, also wenn man ganz groß ist, dann darf man auch einmal klein sein. Er hat jedem im Hotel erzählen wollen oder hat zu mir gesagt, ich muss Ihnen sagen, wer er ist. Dem Zimmermädchen, dem Kellner. Und das war für mich ganz komisch, weil ich mir gedacht habe, einerseits will er in ein Hotel, wo er ganz anonym ist, da sind keine Journalisten aufstöbern. Aber so die ganz normalen Leute, da wollte plötzlich, dass die alle wissen, dass er ein großer Dichter ist.
Zu seinem 95. Geburtstag ist es wieder vielen bewusst geworden, auch wie sehr er fehlt. Zu seinem Todestag am 12. Februar ist der nächste Podcast mit Susanne Kuhn, der Halbschwester von Thomas Bernhard, bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, zu hören.
Mir ist einfach auch klar geworden, was ich für ein interessantes Leben gehabt habe in der Nähe von Thomas. Wer konnte mit ihm 3 Wochen zusammen sein?
Mehr über diese Geschwisterbeziehung hören Sie also am 12. Februar. Ebenso ein Gespräch mit dem Germanisten Manfred Mittermeier, der viele Jahre lang das Thomas Bernhard Archiv leitete und ein ausgewiesener Thomas Bernhard-Kenner und Freund ist.
Da gibt es eben diese beiden Seiten. Auf der einen Seite die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Werk Thomas Bernhards, aber auf der anderen Seite auch einen Teil meines Lebens, der mir sehr wichtig ist.
Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.